Wir haben ja das Lied gesungen, Herr, ich suche deine Ruhe. Und das Thema, um das es mir heute geht, ist das Thema Stille. Stille. Das ist genau das, was man sich eigentlich für die Adventszeit und die Weihnachtszeit wünscht und was regelmäßig Jahr für Jahr auf der Strecke bleibt. In Anbetracht dessen, was man alles tun will, erreichen will, noch abarbeiten will, an Verpflichtungen zu tun hat, Geschenke zu kaufen, diesen und jenen zu bedenken. Vieles schafft man oder manche schafft man auch nicht, um dann endlich mal zur Ruhe zu kommen. Und wenn man so zur Ruhe gekommen ist, dann ist man so unruhig, dass man gar nicht zur Ruhe kommt manchmal. Ja, so ist das. Ich will beginnen mit einem Vers aus Psalm 62, Vers 6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Das sagt David in diesem Psalm, in dem er ausdrückt, dass er so bedrängt ist, angegriffen ist von Feinden, von Umständen, dass das so sehr an ihm rüttelt, dass er das Gefühl hat zu wanken. Ich hörte heute Morgen auf dem Weg hierher ganz kurz in eine Sendung hinein ein Gespräch mit einer Philosophin, wo sie beschrieb, wie die Dinge des Lebens einen ständig angreifen. Das, was erzählt sie da? Ist das die Realität? Nach außen sieht doch vieles so schön aus. Und dann ihr Weg, wie man sich gedanklich stabilisieren kann, um wenigstens für Momente da mal Luft zu kriegen. Es sind aber letztendlich nur Momente. Und David erlebt das auch, da sind Feinde, die ihn stürzen wollen. Die sägen an seinem Stuhl. Manchmal sägt das Leben an unseren Lebensstühlen. Und er sagt sich, im Vers 2, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und im Vers 6, nachdem er alles beschrieben hat, ist er so unruhig. Und kennst du das nicht auch? Du fängst an, deine Lebensumstände zu beschreiben und du wirst selbst immer unruhiger dabei. Das wird auf einmal, werden die Dinge, die so schwer sind, noch viel größer. Und in diesem Moment, nachdem David das so ausgedrückt hat, sagt er sich selbst, aber sei nur still zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er erinnert sich selbst daran, wo die wirkliche Hilfe liegt, bei Gott selbst. Das heißt, es gibt keine andere Hilfe. Es gibt keinen Philosoph, der dir ein Gedankengebäude erklärt, was noch funktioniert. Das funktioniert nämlich nicht. Das funktioniert einen Moment wie eine Droge und dann ist schon wieder vorbei. Aber bei Gott. Ich habe so gedacht, es hat einen konkreten Grund, warum ich dieses Thema gewählt habe. Da komme ich noch zu. Aber mir war so im Sinn, oder ich dachte, dass ich nicht wanken werde. Wir haben immer noch keine wirtschaftlich schlechte Situation. Ich sage immer noch nicht, weil ich irgendwie da was kommen sehe. Ich hoffe, ich täusche mich. Wir erleben keine offene Verfolgung. Ein Ehepaar, Missionars-Ehepaar, die leben auf Zypern. Und die Frau schrieb gestern oder vorgestern, mein Mann arbeitet schon wieder. Der arbeitet für Middle East Concern. Das ist ein Missionswerk, was sich einsetzt für verfolgte Christen. Und er sagt oder sie sagt, da gibt es so viele Christen, deren Türen öffnen sich nicht Weihnachten. Die Gefängnistüren. Und so arbeitet er. Wir sind versorgt, wir haben reichlich. Es fallen keine Bomben und Raketen. Auch ein Drittel von Lauenburg erlebt nicht, wie die Heizung ausfällt, der Strom ist weg, wie in Kiew. Wir haben ja noch einen Holzofen, wir können ja dankbar sein. Wenn die Gasheizung ausfällt, der Holzofen brennt trotzdem weiter. Ich habe auch Holz gemacht, wenn nicht alles zerknallt. Und doch scheint auch bei uns in der Advents- und Weihnachtszeit die Stille auf der Strecke zu bleiben. Du hast es ausgedrückt, Irmel. Jahr für Jahr dasselbe Spiel. Jahr für Jahr sehne ich mich danach, in der Advents- und Weihnachtszeit Ruhe zu haben, vor allem für Evangelisation. Interessanterweise. Ich möchte am liebsten auf die Straße gehen. Nicht so viel drumherum, sondern Menschen zu Jesus einladen. Das ist schwierig. Es ist nicht der äußere Druck. Hallo, herzlich willkommen. Es ist nicht der äußere Druck, der uns unbedingt, na doch, da ist schon äußerer Druck, politischer Druck, wirtschaftlicher Druck. Da sind ständige Krisen, die uns vor Augen gemalt werden in den Medien. Aber es ist ja auch dieses Innere, was man noch schaffen will. Und ich komme jetzt zu dem Grund, warum ich darüber etwas sage. Das Thema beschäftigt mich seit etwa 4 Wochen. Es war Anfang Dezember, nachdem wir von Litauen zurückgekommen waren. Habt ihr die Bilder gesehen? Ich habe sie Guido geschickt. Hat er sie gezeigt hier? Achso, wir können sie ja vielleicht nochmal zeigen, in 2 Wochen oder so, wenn ihr Interesse habt. Wir waren gerade von Litauen zurückgekommen, also Anfang Dezember. Und wir wussten, Weihnachten wollen unsere Kinder kommen. Das Haus ist also wirklich sehr voll mit Enkelkindern. Und es lag ja noch viel an. Wir hatten extra die Reise eine Woche vorverlegt. Und nach dieser Reise, ich treffe mich einmal mit meinem Freund Martin am Telefon im Monat für eine Stunde, gute Stunde. Wir waren zusammen auf der Bibelschule vor 35 Jahren. Und da ist immer noch die Freundschaft und der Kontakt. Und in diesem Gespräch redet er die ganze Zeit von Stille. Stille, Stille, Stille. Und wie wichtig die Stille ist in unserem Leben als Christen. Wie wichtig das ist, vor Gott still zu werden, ruhig zu werden, zur Ruhe zu kommen und, und. Und während er das erwähnte, wurde ich fast ärgerlich. Ich wurde sauer. Weil für mich war diese Stille noch eine zusätzliche Herausforderung zu all dem, was ja sowieso zu tun ist. Jetzt muss ich auch noch stille Zeiten einplanen. Und ich weiß, wie das läuft. Wenn man es gesetzlich macht, dann packt man irgendwo eine 5 Minuten Stille hin, setzt sich dann still 5 Minuten hin und hofft, dass sie bald vorbei ist, weil man wieder an die Arbeit denkt, die zu machen ist. Da wird nichts mit der Stille. Das lief in mir ab. Und weil ich das als weitere Pflicht empfand und dachte, es ist noch so viel zu tun, auf. Es gibt noch, also, aber während dieser Unmut in mir hochkam, spürte ich, sei still. Reg dich nicht auf. Lass den Unmut nicht raus. Einmal, weil ich freundlich sein wollte, ist klar, meinem Freund gegenüber. Aber ich spürte auch leise Gottes Reden, Gottes Ruf zur Stille. Stille, nichts reden. Stille ist nicht Meditation, sich in sich versenken, in seine eigenen Gefühle. Der Ruf zur Stille ist zur Stille vor Gott. Mund halten, damit er reden kann. Mund halten zum Hören. Es ist kein Ruf zur Passivität, sondern es ist der Ruf, Orientierung zu bekommen, Standort wieder zu bestimmen. Wo stehe ich eigentlich aus der Beziehung zu Gott? Was machen Kinder? Die gucken immer nach den Eltern. Das ist ihre Sicherheit. Das ist, was Gott eigentlich möchte. Sei still und erkenne, dass ich bin Gott, dass ich bin dein Gott. Und während dieses Gesprächs musste ich mich erinnern oder erinnerte ich mich an 2019. Das war 3 Monate vor der Corona-Krise. Das war, ich hatte ein Buch geschenkt bekommen von einem Rangerleiter, Emotional gesund leiden. Das war Anfang Dezember, auch um dieselbe Zeit wie jetzt. Und dieser Leiter, wir waren da so eine Gruppe von Stammleitern und Stammwarten, und der schenkte uns allen dieses Buch. Und auch damals habe ich mich aufgeregt, habe ich gedacht, wir wollten noch zwei Zimmer zu Ende renovieren, die Kinder wollen alle kommen. Was soll ich denn jetzt noch ein Buch lesen, bitteschön? Also, obwohl das ja das Schönste ist in der Adventszeit. Abends zu Hause sitzen am Kaminofen, ein Buch lesen, vielleicht ein kleines Glas Rotwein oder Gerstensaft oder auch lieber, ich will keinen zum Alkohol verleiten, aber so Gemütlichkeit, Ruhe. Und damals war das so, ich fing tatsächlich an, dieses Buch zu lesen, Tee, und konnte nicht mehr aufhören, weil der Pastor, der das Buch schrieb, er erzählte, wie er selbst am Nullpunkt war, am Rennen war, vor lauter Lichtern, vor lauter Aktionslichtern kein Licht mehr gesehen. Seine Frau stieg aus der Gemeindearbeit und er spürte auf einmal, was ihm tatsächlich fehlt, ist eine Begegnung mit Gott. Frommes hatte der genug, Gottesdienst hatte der genug, aber die Begegnung mit Gott. Und während ich davon las, merkte ich, wie das auch die Sehnsucht in mir weckte, ja, Herr, ich möchte dir neu begegnen. Ich möchte für dich ja nicht nur laufen, ich muss ja auch wissen, wo du bist und wo ich stehe. Ich glaube, das ist für jeden Christen wichtig, nicht nur für Pastoren. Und ich hatte mir damals vorgenommen, ich nehme mir zwischen Weihnachten und Neujahr Zeit der Stille, 3 Tage. Schon mal geschafft, 3 Tage Stille? Nichts wurde aus den 3 Tagen, das ging gar nicht. Es war eine Katastrophe. Ich dachte, wie soll ich denn jetzt stille werden, wenn ich überhaupt keine Zeit zur Stille finde? Und dann nahm ich mir vor, bewusst die Bibel ruhiger zu lesen. Bewusst zu lesen. Und zwar, das ist ja schon, nachdem ich 40 Jahre etwa Christ war und die Bibel viele Mal durchgelesen habe. Aber wenn du die Bibel selbst 100 Mal durchgelesen hast, aber der Draht zu Gott fehlt und du nicht mehr weißt, wo ist er denn jetzt? Und du weißt, er ist da irgendwo, aber der persönliche Bezug fehlt, diese Stille, diese Ruhe. Kinder wissen nicht nur, wo die Eltern sind, sie müssen die sehen. Papa, bist du da? Mama? Na, dann sehen. Dann ist alles wieder gut. Ich glaube, das ist genau das, was Gott auch von uns möchte. Nicht uns als kleine Kinder und Babys halten, aber als Menschen, die wissen, mein Leben ist gegründet in der Beziehung zu ihm. Aus dem Sein in seiner Nähe. Versteht ihr, was das heißt? Aus dem Sein in seiner Nähe. Und ich erlebte dann, während ich die Bibel las, ruhig und überlegt, aufmerksam, wie auf einmal dieses Empfinden, ich ziele nicht auf Gefühle, versteht mich, aber wie dieses Bewusstsein, Gott ist da, sich wieder einstellte. So wie Kinder, die die Stimme ihrer Eltern hören, auf einmal wissen, ja, die sind da. Das erlebte ich. Und ich merkte, ja, das brauche ich wieder. Das brauchen wir. Ich empfinde auch den Ruf Gottes zur Stille, ist ein Ruf an uns alle. Es ist kein Ruf zur Passivität, zur Meditation. Ich sage es noch einmal, sich in sich selber versenken, wie in den fernöstlichen Religionen. Das ist das nicht. Es ist der Ruf zur Gemeinschaft des Kindes mit seinem Vater im Himmel. Und da dachte ich eben auch an Kinder. In Matthäus 18 heißt es ab Vers 1. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Der Größte im Himmelreich ist nicht Reinhard Bonnke oder Martin Luther, das denken wir. Die sind sicher groß, aber lassen wir das mal hinten angestellt sein. Aber wo sind wir denn? Ist das Himmelreich auch nur eine Kopie von der Erde, wo es darum geht, wer ist der Größte, Schönste, Beste, Stärkste, Reichste und so weiter? Jesus sagt was ganz anderes. Wir haben ja unsere Enkelkinder zu Besuch. Das ist ein Wuselhaufen. 4 Mädchen und 5 Mädchen und ein Junge. Der Junge ist schon 16. Jo, da geht was ab. Den ganzen Tag. Die haben ja eine Energie, das ist unglaublich. Die brauchen noch gar nicht viel. Die spielen draußen im Matsch, während das friert. Die haben dicke Klamotten an, sind glücklich, die sehen was. Den ganzen Tag sind sie im Gange. Aber was ist das Größte an den Kindern? Das Größte an den Kindern ist ihre Liebe, ihre Sehnsucht und ihr Vertrauen in ihre Eltern. Mama, Papa. Das sind die beiden Hauptworte. Das ist das Erste, was man dem Kind beibringt. Die kleine Matthäa ist jetzt 2 Jahre alt. Mama, Papa, Opa, Oma noch. Okay, reicht. Das ist die Welt. Mama, Papa. Und das macht ihr Leben aus und lässt sie auch wachsen. In Apostelgeschichte 2 steht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Setz dich zu mir. Das ist natürlich auf Jesus hin ausgesprochen, der sich jetzt zu Rechten Gottes gesetzt hat und wartet, bis die Feinde ihm noch zu Füßen gelegt werden. Aber es ist auch ein Wink an uns, uns daran zu erinnern, wo unser wirklicher Platz ist, zur Rechten Gottes. Also an der Seite Gottes, beim Vater. Beim Vater. David sagt ein paar Verse vorher in Apostelgeschichte 2, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn steht er mir zu Rechten, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Nicht meine Kraft, nicht ich schaff's, nicht ich kann's, sondern es ist der Herr, der mir zur Seite steht, dass ich in den Umständen, wie ich sie erlebe, nicht wanke. Und ich merke, wie Dinge an mir rütteln, um mich zu wanken zu bringen. Aber er ist es, der mich festhält. Er ist es, der den Weg wieder bahnt und die Türen öffnet. Er ist es. Dieser Ruf zur Gemeinschaft, zur Stille, ist ein Ruf Gottes an uns. Komm zu mir. Und Gott liebt alle Kinder. Nicht nur Reinhard Bonnke, weil er so viel gemacht hat. Der ist ja schon beim Herrn. Oder ein Billy Graham oder wie die ganzen Großen alle heißen. Jeder Mensch ist ihm wichtig. Unsere kleine Matthäa, das ist die Jüngste, sie hat einen Gendefekt und das merkt man ihr auch an. Da ist etwas zurückgeblieben. Das ist ein total süßes Mädchen. Fertig. Zum Knuddeln. Genauso wertvoll wie alle anderen. Kein Unterschied. Jesus sagt der Gemeinde in Ephesus in den Sendschreiben, in der Offenbarung am Anfang, erzählt auf. Du setzt dich ein, du tust mehr als vorher, du hast die, die falsche Apostel sind, auch als falsche entlarvt. Du bist richtig auf Spur. Aber eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ist ein hartes Wort. Ja, Herr, was soll ich denn jetzt noch machen? Soll ich jetzt noch Liebesmomente einbauen in meinen Terminkalender? Wie geht denn das? Das ist es ja gar nicht. Ich glaube, über manches wird einem ja erst mit den Jahren klar. was Jesus hier meint, du hast die Nähe zu mir verloren. Ich sehne mich nach dir, ich sehne mich nach mehr Nähe zu dir. Und Jesus spricht dann noch eine Warnung aus, pass auf, kehr um zu dieser Nähe zu mir, damit dein Leuchter nicht vom Platz gestoßen wird. Und ich glaube nicht, dass das eine Drohung ist. Wehe, du tust das nicht auch noch. Ja, du machst schon viel, aber musst noch mehr machen. Wir Deutschen springen ja drauf an, bis wir nicht mehr können. Nein, das ist es nicht. Sondern Jesus sagt, um wirklich zu stehen in dieser Welt als Licht, als Salz und Leuchter, musst du nicht noch 100 Bibelverse mehr lernen und noch 100 Euro mehr spenden und noch dies und jenes alles tun, sondern was du wirklich brauchst, ist die Nähe zu mir, wie bei den Kindern. Demütigt euch wie die Kinder. Kinder demütigen sich nicht, wenn sie nach den Eltern rufen. Das ist so. Aber wir sind ja nach dem Motto, we can, Obama. Angela Merkel, wir schaffen das. Da, Ärmel hoch. Noch mehr anpacken, noch mehr anpacken. Das Volk muss noch mehr eingeschärft werden. Es werden noch schwierige Zeiten kommen, noch mehr Zahlen. Noch. Die Zitronenpresse geht ja ohne Ende. Wir können, wir denken, dass wir können. Nein, demütigen heißt auch nicht, ich werde jetzt kindisch. Wir sind ja keine Schoßkinder Gottes. Versteht den Unterschied? So ein kleines ein- oder zweijähriges Kind kommt gerne auf den Schoß. Enkeltochter sagt auch zu mir, Opa, Arm. Na, weiß ich schon, auf dem Arm, gestern beim Spaziergang. Das ist für eine Zeit gut. Aber wenn sie das mit 10 Jahren auch noch sagt, dann stimmt was nicht mehr. Da will sie nicht auf dem Arm. Da geht sie noch an der Hand, wenn man eine Nachtwanderung macht. Aber trotzdem, auch mit 12, 13, 14, unser Enkel 16, manchmal ruft er an, Opa, kannst du mir mal helfen? Im Religionsunterricht oder sonst was, ich habe da eine Frage. Demütigen wir Kinder, das heißt, wir geben zu, wir haben es eben nicht drauf. Wir sind nicht die Chefs, wir haben es nicht gefressen. Weisheit fehlt uns. Herr, hilf. Hilf. Und der Herr will ja helfen zum Erwachsenwerden. Aber selbst als Erwachsene, unser Sohn ist 41, unsere Kinder sind jetzt alle zwischen 35 und 41, haben 5 Kinder, die stellen trotzdem nochmal Fragen. Das ist, sich demütigen können. Stille sein bedeutet nicht mehr zu arbeiten und die Arbeit andere machen zu lassen. Maria und Martha, Lukas 10, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu den Herrn Füßen und hörte seine Reden zu. Aber Martha machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine lässt dienen? Also Martha rannte hoch und runter, Küche hoch und runter, alle anderen sitzen hier und lauschen schönen Botschaften. Wer kann dir nicht auch mal helfen? Der Herr antwortete und sprach, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Dieser Abschnitt ist kein Anlass, kein Essen mehr zu machen. Das hat mal in Lappland, ist die Geschichte so passiert, kennt ihr die? Da kamen junge Prediger zu einem Ehepaar, die schon älter waren, und der junge Prediger ganz feurig und, ja, wir sind keine Martha-Typen, die Martha-Typen gehen ja verloren, die sind nur am Schaffen, wir sind die Maria-Typen und dann, wir wollen auf das Wort des Herrn hören. Wir sitzen zu den Füßen des Herrn. Ja, und dann war die Abendversammlung zu Ende, er hatte gepredigt, er war auch hungrig. Ja, und wie das Essen? Nein, sagt die Gastgeberin, ich bin eine Maria, wir wollen weiter hören. Da hat er erstmal geschluckt. Am nächsten Morgen ging das weiter, es gab kein Frühstück. Ja, wir wollen doch nicht verloren gehen, wir wollen das Geist des Herrn Speise haben. Und da war er geheilt. Versteht ihr? Das ist kein Ruf zur Passivität, aber es ist dieses Bild von Hören und Tun. Hören und Tun. Wie die drei Männer im Watt, die sich verlaufen hatten. Im Watt, ihr kennt die Geschichte. Drei Männer gehen im Watt. Es ist nebelig. Man sieht kein Land. Die Flut kommt. Die Flut spült um die Beine. Sie wissen, sie müssen ertrinken, wenn sie nicht das Land finden. Und es ist wohl eine wahre Geschichte. Und dann bleiben diese drei Männer stehen im Watt und sie hören, wo das Wasser hinläuft. Denn das Wasser läuft immer zum Land in der Flut. Und dann gehen sie ein Stück Richtung, in die Richtung, wo das Wasser fließt, bleiben wieder stehen, hören, gehen, hören, gehen und erreichen das rettende Ufer. Die wären sonst umgekommen. Vor lauter Aktivität. Stille. Das ist dieses Bild. Jesus hat das von sich gesagt. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Er blieb in dieser Beziehung. In Jesaja 5,30 ab Vers 15 heißt es, so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bleibt, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein, aber ihr habt nicht gewollt. Heute ist Zelensky bei Trump in Delaware, da in Florida. Wenn ich die Nachrichten sehe, es geht pausenlos weiter, 7 Tage die Woche, wird beratschlagt, zum Teil noch in den Nächten. Was nicht funktioniert, ist wirklicher Frieden. Ihr habt nicht gewollt. Die Frage nach Gott ist da keine Frage. Ich bin davon überzeugt, wenn alle Seiten wirklich anfangen würden, nicht voreinander erstmal ein Bückling zu machen, sondern vor dem lebendigen Gott und sagen können, Herr, was sollen wir tun? Dann würde dieses Baby in der Krippe, was kein Baby mehr ist, sagen, versöhnt euch, vertragt euch. Hört auf, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, guckt jeder für sich selbst und kehrt im eigenen Haus und lasst die Waffen schweigen. Verbrüdert euch und tut euch zusammen und löst die Probleme. Also ich sag's jetzt mal ganz gekürzt. Aber hier steht, nein, ihr habt nicht gewollt, sondern auf Rossen wollt ihr dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliehen. Und so weiter. Das heißt, die Probleme werden euch überrennen. Hoffen und Stille sein ist der Ruf Gottes, aktiv vor ihm zur Ruhe zu kommen, ihn sprechen zu lassen. Und er sagt, er harrt, er wartet. Wenn wir Menschen weiterrennen, er wartet auf uns. Bis wir zu ihm kommen. Der Vater, der seinen Sohn das Erbe auszahlte und gehen ließ, erwartete. Er erwartete ihn. Er gab ihn nicht auf. Er wartete, kommt er zurück. Es war der einzige Weg. In Psalm 46 heißt es, ich denke, den lese ich noch und damit will ich dann auch abschließen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wir wissen aus der Bibel, dass noch ganz andere Zeiten kommen werden. Das ist ja erst der Anfang, was heute geschieht. Das wird noch unruhiger. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selah. Das Wort Selah in dem Psalm bedeutet Stille. Nachdenken. Und die Worte wirken lassen, die man gelesen hat. Aufmerksam. Nicht drüber hinweggehen, wie die Shorties im Smartphone. 100 Filme in 5 Minuten oder ich weiß nicht, wie schnell das geht. Also ist ja ein nach dem anderen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnung des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Gott ist unsere Hilfe am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Was für prophetische Worte. Die wurden vor 2500 und mehr Jahren geschrieben. Unglaublich. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Da muss man drüber nachdenken. Gott ist gut, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Es ist nicht Gott, der die Erde zerstört. Es sind wir Menschen. Wir kriegen das selber hin. Braucht Gott gar nicht helfen. In einer anderen Übersetzung heißt es, der den Kriegen steuert auf Erden. Das heißt, der die Kriege nicht endlos laufen lässt, bis wir uns komplett zerstört haben, sondern eingreift. Der Zweite Weltkrieg durfte nicht länger dauern. Der hat schon lang genug gedauert. Und der Erste auch. Und auch was in der Offenbarung beschrieben ist, all diese Gerichte haben ein Ende. Die haben ein Ende und ein Ziel. Und es kommt Gottes Ziel zum Ziel. Und dann kommt es, dieser Vers, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern und mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Vor einer Woche etwa war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Celle einkaufen. Und da stand der Bernd Schlaber, von dem ich die ganzen Kalender und Bücher gekriegt habe, die ich auch hierher mitgebracht hatte. Und der stand, und der Zeller Weihnachtsmarkt ist schön. Die haben den Camperparkplatz in Celle, die Stadt hat den vergrößert, um die ganzen Camper unterzukriegen, die da Weihnachten kommen, um auf den Weihnachtsmarkt zu fahren. Gibt's nicht nur in Lauenburg, gibt's auch in Celle. So voll ist das Ding. Ist ein wunderschöner Weihnachtsmarkt, ist auch bekannt. Und da stand dieser Stand von dem Bernd und seinen Freunden mit dem Zelt, dem Büchertisch, und da oben stand ein Satz. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Ich war berührt, als ich das sah. Das ist der schönste und wichtigste Stand auf dem ganzen Weihnachtsmarkt. Glühwein, Bratwurst, Käse aus den Alpen, Schmalzbrot, ich will es nicht alles aufzählen, wird alles mal vergehen. Alles Schnee von gestern, schmilzt. Aber das ist die Frage, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Mit Jesus bei ihm? Mit Jesus jetzt schon mit ihm? Oder für immer verloren? Traurig, wenn eine Verwandte sagt, muss man den anderen ihren Glauben aufzwingen? Nein, das wollen wir nicht. Aber wir wollen sie warnen, wir wollen sie erinnern. Es gibt einen Gott. Gott sagt, sei still und erkenne mich. Das sagt der Schöpfer, der uns geschaffen hat. Das sagt der Richter, der unser Leben richten wird, beurteilen wird. Aber das sagt auch der, der unser Retter ist. Jesus Christus, der von sich sagt, ich habe mich richten lassen für dich, damit du deine Schuld los bist. Ist schon alles vergeben. Was du bis heute verbockt hast, gesündigt hast, nicht gut gelaufen ist, es ist schon bezahlt. Und was du im Laufe deines Lebens noch an Fehlern machst, ist bezahlt. Ich bin dein Retter, dein Rechtsanwalt, dein Verteidiger. Das ist, was Gott dieser Welt zuruft. Ich will damit abschließen. Für mich ist das Thema Stille nicht zu Ende. Ich habe in den letzten 4 Wochen immer wieder versucht, einfach auch stille zu sein. Es ging zeitlich nicht immer, leider viel zu wenig. Aber beim Autofahren, wenn ich mal Fahrrad gefahren bin, oder auch beim Arbeiten, einfach stille zu sein, zu hören. Herr, möchtest du mir etwas sagen? Was ist wichtig? Dies stille sein. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Ich glaube, das ist ein Ruf Gottes an uns. Wenn ich lese in der Bibel, dass Jesus sagt, dass in der letzten Zeit viele vom Glauben abfallen werden, mich lässt es hellhörig werden. Das hat mich schon vor 40 Jahren hellhörig werden lassen. Denn ich möchte nicht dabei sein. Ich möchte nicht abfallen. Und heute verstehe ich diesen Satz als einen Ruf Jesu, such meine Nähe. Das heißt nicht, ich setze mich tagelang zurück und lese nur noch die Bibel und bete nur noch, weil ich nicht Angst habe, verloren zu gehen und meine Frau macht die ganze Arbeit, hoffentlich ist das Essen pünktlich fertig und auch gut genug. Nein, überhaupt nicht. Ich muss trotzdem meine Überweisung machen. Ich muss das Auto tanken, zur Waschanlage fahren, muss einkaufen gehen und dies und jenes alles machen, Brennholz machen und so weiter. Aber Herr, ich möchte nahe sein, dir nahe sein. Ich möchte dir folgen, ich möchte an deinem Wort bleiben. Ich möchte an dir bleiben. Und dieser Abfall, von dem Jesus spricht, ist es nicht genau das? Advent und Weihnachtszeit, wuselig, unruhig, Lichter ohne Ende, aber das Licht. Und so empfinde ich dieses Wort, seid still und erkennt, dass ich Gott bin, ein Ruf an uns Christen, ihn zu suchen, in seiner Nähe zu bleiben, um persönlich auch den Lebensweg zu erkennen und auch in dieser Zeit fähig zu sein, das weiterzugeben. Ich hatte gesagt in einem Gottesdienst, was meint ihr, warum wir da nach Litauen fahren? Ist uns langweilig? Brauchen wir Zeitvertreib oder so? Nein, wir wollen die Botschaft weitergeben, dort und hier und überall. Still sein vor Gott ist der Ruf zur Nähe zu ihm, ihn zu hören, sein Wort auch, dass es zum persönlichen Wort wird, was mich leitet, und auch den Ruf zu hören, mein Kind, hilf mit, damit andere mich kennenlernen und gerettet werden. Soweit diese Gedanken zum Thema Stille. Vielleicht passt das zum Jahresausklang. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Rückblick auf das vergangene Jahr bin ich auch sehr dankbar, wenn ich mich an gewisse Dinge erinnere. Wir können dankbar sein, oder? Das können wir auf jeden Fall. Aber es ist auch so ein, ich mag dieses Wort reinrutschen nicht. Das kann ich überhaupt nicht ab. Nicht einmal will ich ins neue Jahr rutschen. Bewusst gehen, schreiten mit dem Herrn. In Stille, in Dankbarkeit und auch in Zuversicht. Und das liegt hiermit auch drin. Das ist, was Gott uns geben möchte. Auch für das neue Jahr. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, dieser Ruf zur Stille ist ein Ruf von dir. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Das brauchen wir immer wieder, Herr. Denn da sind so viele Dinge, die unruhig machen können. Das ist unser eigenes Herz mit all den Sorgen und Gedanken und den Dingen, die uns im Kopf rumgehen, die uns belasten. Das sind Dinge, die zu tun sind. Das sind alltägliche Dinge, aber da sind auch die Nachrichten, das Fernsehen. Mit all den Botschaften, die verkündigt werden und die ganze Rennerei in unserer Gesellschaft und Welt und dieses Überzeugtsein, jeder für sich zu wissen, wo es lang geht. Und doch, das ist es nicht, Herr. Wir merken, wie das Herz und die Seele dabei leer bleibt. Aber du rufst uns zu dir, Herr, wie ein Vater seine Kinder zu sich ruft. Dafür danke ich dir. Hilf uns so auch, deinen Ruf zu verstehen, zu dir zu kommen. Und ich danke dir, Jesus, wirklich, dass du für jeden von uns etwas hast, zu geben hast und dass du jedem von uns etwas zu sagen hast, dass es bei dir nicht größer und kleiner gibt, sondern wer zu dir gehört, wer dein Kind ist, wer sich dir anvertraut hat, Herr, dem möchtest du einfach auch nahe sein. Und du möchtest auch den Menschen um uns herum nahe sein. Und da schenk uns auch immer wieder Mut, Herr, die Botschaft von dir weiterzugeben. Wir wollen die Menschen segnen, auch hier in Lauenburg, auch unsere Verwandten, unsere Nachbarn, Herr, unser Land. Und ich bitte, Jesus, gib du Gnade und du kannst wirken, Herr, dass doch noch viele Menschen dich erkennen. Amen.